wirklich erfolgreich. Das sind natürlich Faktoren wie der Sehtest, der kaum über einen Computerbildschirm oder zumindest laut heutigen Technologiestand nicht durchführbar ist. Wir haben natürlich immer auch die Anpassung der Brille.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Ulrich Miller. 1871 gründete Friedrich Miller die erste Filiale oder das Unternehmen Miller. Und Miller United Optics blickt nun auf 12 Geschäftsstellen und hat über 130 MitarbeiterInnen angestellt. Und das Unternehmen bietet wahrhaftig Lebensqualität, denn es dreht sich um die Sehkraft, um die Sehstärke und natürlich auch um das Thema Hören. Und gegenüber von mir sitzt Ulrich Miller, fünfte Generation vom Familienunternehmen. Und er ist der Geschäftsführer von Miller United Optics. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Ulrich Miller. Hallo Ulrich.
Hallo Robert, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Freut mich sehr.
Mich freut es auch. Und ihr habt ja eine spannende Geschichte. 1871 hat das Ganze begonnen mit Friedrich Miller, aber noch nicht mit Brillen, oder?
Genau, also uns gibt es schon mehr als 150 Jahre, 1871, so wie du gesagt hast, gegründet. Damals nicht an dem Standort, wo wir uns heute befinden in Innsbruck, sondern in der Heiliggeiststraße in Wilton. Das Unternehmenszweck war damals eigentlich der Verkauf und die Reparatur von feinmechanischen Werkzeugen und Servicegeräten. Und ein zweiter Unternehmenszweck war auch damals der Verkauf von Zirkeln und Reißzeug. Also eigentlich ganz was anderes, als was wir jetzt machen. Und im ersten Jahrzehnt sind nachher die Brillen dazugekommen. War aber insgesamt eine sehr turbulente Geschichte natürlich. Zwei Weltkriege haben überstanden werden müssen. War viel Glück dabei. Natürlich viel Einsatz von einem großen Team, vielen Mitstreitern und natürlich auch von insgesamt 5 Familienangehörigen, die das Unternehmen führen haben dürfen.
Wie kam damals der Impuls zustande, wir bieten jetzt auch Brillen an? War das einfach das Erkennen von einem Bedarf, den es damals gegeben hat?
Die Brille war damals ein recht neues Produkt. Trotzdem haben natürlich viele Leute, Mitmenschen nicht wahnsinnig gut gesehen damals. Das war das Ende vom 19. Jahrhundert. Das heißt, da war damals schon ein Bedarf da. Es ist natürlich auch immer mehr gelesen worden. Aber wenn man es vergleicht zu heute, es war die Auswahl an Brillenfassung eine ganz andere. Es war ganz, ganz wenige Modelle hat es gegeben. Es hat natürlich bei Weitem nicht so eine große Auswahl an Brillengläsern gegeben. Ja. Keine Gleitsichtgläsern, es hat im Wesentlichen nur Brillen für die Nähe oder für die Ferne gegeben.
Gibt es da noch so ein Unikat, was herumliegt bei euch?
Also wir haben einen großen Fundus. Gell? Wir haben unter anderem aus dieser Startphase haben wir Mikroskope, die eben damals verkauft worden sind, also so Vermessungsinstrumente. Wir haben ein Instrument, was wirklich Jahrgang 1870 ist. Das ist ein Vermessungsinstrument für den Straßenbau. Brillen sind die ersten, die wir aus den 1920er Jahren bei uns im Museum haben. Total schöne Stücke, stellen wir hier und da mal in der Auslage aus. Wir haben in der einen oder anderen Filiale mal ein Brillenmuseum installiert. Es ist einiges aufbewahrt worden und wir haben auch immer wieder mal Kunden, die alte Brillen vorbeibringen, wenn sie den Dachboden entrümpeln.
Wie empfindest du das, wenn du jetzt auf über 150 Jahre zurückblickst? Ist es ein Privileg oder eine enorme Last oder ein enormer Druck?
Zuerst einmal sicher eine große Dankbarkeit, dass das möglich war und möglich ist, ein Unternehmen über so viele Generationen zu führen. Natürlich ist Tradition immer ein wichtiger Faktor bei vielen Familienbetrieben. Tradition ist einerseits immer eine gute Basis, wo man drauf aufbauen kann. Andererseits darf man nie stehen bleiben. Das heißt, Tradition geht immer einher mit Innovation, geht natürlich auch immer einher mit Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Der Markt ist nicht mehr der gleiche wie vor 20 Jahren und dann nicht mehr wie vor 40 Jahren. Das heißt, die Leistung für Unternehmen, die über mehrere Generationen fortgeführt werden können, ist sicher die Anpassungsfähigkeit, die jedes Unternehmen da beweisen muss.
Wie gelingt eine erfolgreiche Übergabe von einem Familienbetrieb, beispielsweise von der vierten in die fünfte Generation?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit meinem Opa da herinnen arbeiten habe dürfen. Der ist im 100. Lebensjahr nachher verstorben und war bis Anfang seiner 90er, also bis 92, war er da im Geschäft. Mein Opa ist Augenarzt, mein Vater ist Optiker, Optikermeister, so wie ich. Das heißt, wenn man es aus der Generationenübergabe von meinem Opa zu meinem Vater war sicher der entscheidende Punkt, dass sie natürlich unterschiedliche Betätigungsfelder gehabt haben. Mein Vater ist in die 70er Jahre eingestiegen in das Unternehmen, sein Vater Augenarzt, er Optiker, das heißt grundsätzlich unterschiedliche Betätigungsfelder, glaube ich, ein wichtiger Faktor bei Übergabe von Unternehmen in der Familie. Weiterer wichtiger Faktor ist aus meiner Sicht, dass der Übergeber seinem Nachfolger dementsprechend auch Freiheiten lässt. Gell? Glaube ich, das Schlimmste ist das, wenn ein Übergeber, der das Unternehmen aufgebaut hat, einen Klon haben möchte, der im Wesentlichen das genau gleich weiterführt. Das wird nicht möglich sein. Das ist auch nicht gut, wenn das über zwei Generationen nachher über viele, viele Jahrzehnte ident weitergeführt wird. Das heißt, glaube ich, da muss ganz klar eine Aufteilung der Tätigkeiten sein und jeder hat unterschiedliche Stärken. Das heißt, die muss man auch zulassen und dementsprechend in der Familie, dass sich jeder Stärken spezifisch auch dementsprechend verwirklichen kann. Wenn ich jetzt auf meinen Vater und mich drauf zu sprechen komme, nachher ist sage ich, mein Vater jemand, der immer das große Ganze im Auge behalten hat, der gerade mit der Gründung von United Optics schon Anfang der 90er da totalen Weitblick behalten hat, der zum Beispiel mit den Hörgeräten angefangen hat in die 70er Jahre, der auch unsere Firmenstruktur, so wie es jetzt ist, geprägt hat, beziehungsweise auch die rechtliche Form, dass wir heute drei GmbH sind, das ist alles von ihm umgesetzt worden. Das heißt, viel, viel Weitblick, große Visionen und Übergabe zu mir war sicher, wo ich wahnsinnig dankbar bin, dass er mir die Freiräume gelassen hat, Freiräume als Nachfolger, vieles auszuprobieren, Sachen auszuprobieren, Dinge, Geschäftsfelder auszuprobieren, die nicht so gut funktioniert haben. Und das braucht einfach dementsprechend Größe und Toleranz. Und dann, glaube ich, kann eine Unternehmensübergabe gut funktionieren.
Was hat beispielsweise nicht funktioniert?
Das sind zum Beispiel solche Produktbereiche, Uhrenschmuckbereich. Das haben ja dort der eine oder andere Optiker eher schon aus der verstaubteren Generation, wenn man so durch die Lande zieht, war Optik und Uhrenschmuck bei manchen so ein Geschäftsgezweig, der zusammengehört. Wir haben das probiert, oder ich habe das probiert, eigentlich gleich mal nachdem ich Arbeiten angefangen habe. Wir haben es mittlerweile damals auf zwei Standorte probiert und im Endeffekt hat sich nachher herausgestellt, der Fokus auf Sehen und Hören ist genau der richtige. Trotzdem bin ich dankbar, das mal ausprobieren zu dürfen. Ja.
Wenn man über Vision spricht, also du hast ja gesagt, dein Vater ist ein Visionär, was oder hat einen sehr visionären Weitblick gehabt. Was zeichnet deiner Meinung nach einen Visionär aus?
Es kann man sicher auf unterschiedlichsten Arten beantworten. Ich glaube, für mich ein Visionär ist jemand, der versucht, die Zukunft oder zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und aufgrund dessen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und mein Vater hat das sicher, davor schon erwähnt, auch mit der United Optics, die er gemeinsam mit noch einigen Optikern und einem Kompagnon gegründet hat, wo er einfach erkannt hat, es wird für Unternehmen in unserer Größe, die jetzt nicht ganz, ganz klein sind in der Branche, aber auch alles andere als Großkonzerne sind, wenn man nachher auf sich allein gestellt ist, in gewissen Bereichen schwierig. Und da hat er sicher schon früh die Hebel in die richtige Richtung gelenkt und gestellt.
Wenn man jetzt auf Miller United Optik schaut, was ist die Vision vom Unternehmen?
Wir haben gerade einen Unternehmensvisions-Workshop gehabt, also mit allen Mitarbeitern, mit allen 100 Mitarbeitern in der Optik. Und wir haben gemeinsam vieles verdichtet, auch natürlich viele Ansprüche, Anforderungen, die an unser Unternehmen, an unsere Optiker, an unsere Hörakustiker gestellt werden. Und wir haben uns zu einer Vision, die wir nachher formuliert haben, dazu bekannt, wir möchten der vertrauenswürdigste Wegbegleiter sein, der sich um Sehen und Hören kümmert.
Wie denkst du, gelingt das?
Kümmern ist einmal ein ganz wichtiges Wort in der Formulierung, indem man den Mitmenschen, den Kunden zuhört, auf die Bedürfnisse eingeht. Die Sehbedürfnisse sind unterschiedlich, nicht nur von Kunde zu Kunde oder von Brillenträger zu Brillenträger, sondern auch ganz unterschiedlich sind die Sehbedürfnisse auf die jeweilige Situation. Ist es zum Beispiel bei der Arbeit, ist es beim Sport, das sind ganz unterschiedlichste Brillen oder Sehbehelfe, die dafür notwendig sind und die bei dieser Tätigkeit oder bei dieser Arbeit entspanntes Sehen ermöglichen. Das heißt, wie schon gesagt, eingehen auf Mitmenschen, auf Kunden, ganz wichtig. Deswegen die Formulierung kümmern. Und der Wegbegleiter ist für mich auch ganz wichtiges Wort in der Formulierung, wo wir uns gemeinsam im Team vorgetastet haben. Wegbegleiter, wir sind ein Unternehmen, das wirklich Produkte anbieten kann, von Kinderbrille, ja, bis hin zum Hörgerät. Und die Kunden entwickeln sich weiter, die Anforderungen entwickeln sich weiter. Aber wenn uns das gelingt, Wegbegleiter für unsere Kunden zu sein, nachher ist das natürlich ein ganz, ganz tolles Ziel. Und wenn es uns wirklich gelingt, jemanden von der ersten Brille bis zum Hörgerät zu begleiten, können wir drauf stolz sein.
Was denkst du, ist ausschlaggebend, dass ein Kunde oder eine Kundin wieder zu euch zurückkommt?
Das sind ganz viele Faktoren. Gell? Also das ist sicher mal natürlich das Bedürfnis, warum er gekommen ist, dementsprechend die Erwartung erfüllt worden ist. Das können ja in unserer Branche, und das ist eigentlich das Interessante, ganz unterschiedlichste Bedürfnisse sein. Wir haben davor kurz über Brillendesign, das kann natürlich der modische Aspekt sein. Die Brille war ja früher reiner Sehbehelf, ist natürlich jetzt immer mehr zum modischen Accessoire geworden. Hauptzweck ist aber ganz klar, besser zu sehen oder entspannter zu sehen. Und da kommt es wieder eigentlich auf die Tätigkeit drauf an. Das heißt, dass man im Beratungsgespräch gemeinsam mit dem Kunden oder mit den Mitmenschen herausfindet, für was braucht er überhaupt die Brille? Wo sind vielleicht Situationen, wo er nicht so gut sieht? Wenn wir jetzt zum Beispiel dran denken, die Sehbedürfnisse, gerade durchs Handy, sind in dem letzten Jahrzehnt unglaublich gestiegen. Das heißt natürlich, spezielle Brillen, die das Sehen in der Nähe erleichtern, haben natürlich für diese Kundengruppe einen wahnsinnig großen Nutzen.
Was ist deiner Meinung nach das Schwierigste? Also sind es die Vielzahl an Bedürfnissen, was es gibt, oder das wahre Bedürfnis herauszufinden? Ist das das Schwierigste in eurer Tätigkeit, was ihr ausübt?
Ich möchte mich jetzt nicht da festlegen auf eine wirklich Tätigkeit, die am schwierigsten ist, weil wir müssen ja immer denken, dass wir noch die Brille ja selber fertigen, auch im Haus mit einer eigenen Werkstatt, auch in den meisten Filialen selber fertigen ist. Also da gibt es viele, viele auch handwerkliche Tätigkeiten, die sehr, sehr anspruchsvoll sind und wo oft total kleine Nuancen zum Erfolg mit einer Brille oder mit einem Sehbehelf beitragen. Im Gespräch, jetzt im Beratungsgespräch, ist es sicher das gute Zuhören, die richtigen Fragen zu stellen, und natürlich auch die richtigen Antworten vom Kunden zu bekommen. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Natürlich, wenn man nicht die richtige Frage stellt, was jemand beruflich macht und dort die Anforderungen an die Brille ganz anders sind wie in der Freizeit, dann können wir nicht die richtige Brille machen. Liegt an unserer Frage. Natürlich auch, wenn nicht die richtige Antwort kommt, wird es auch wieder schwierig, natürlich die entsprechend passende Brille für den Kunden, die Kundin anzufertigen.
Wenn wir jetzt auf Miller United Optik schauen, es gibt 12 Geschäftsstellen, also so wie ich es am Anfang erwähnt habe, wie schafft ihr es eigentlich, diese Beratungskompetenz über die ganzen Filialen zu gewährleisten? Wie gelingt das? Also wie blickst du darauf oder wie schaffst du es, dass überall diese Beratungskompetenz auch dann da ist in allen 12 Geschäftsstellen von Stadt bis Land? Na,
genau, die oft ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Ja, es ist da Optikgeschäft und eine Hörakustik in der Stadt hat andere Ansprüche, andere Kunden als wir am Land. Aber schaffen tun wir das ganz klar mit einem ganz tollen, super Team, was wir haben, mit viel Fortbildung, viel Leidenschaft für die Augenoptik, aber auch für die Hörakustik. Und wir nehmen Unternehmen natürlich auch als Unternehmen einiges, gerade in Sachen Fortbildung von jungen Mitarbeitern. Wir bilden laufend Lehrlinge aus, versuchen die, durch das, dass wir ja sehr dezentral aufgebaut sind, versuchen wir zum Beispiel die Lehrlinge in einer eigenen Lehrlingsakademie nochmal auszubilden, gell, wo sie einmal im Monat zu uns kommen, da nach Innsbruck, wo gewisse Themen unterrichtet werden, die vielleicht in der Berufsschule zu kurz kommen. Dann sind natürlich ein Faktor sind unsere Filialleiter, wo viele einfach sehr, sehr lang schon bei unserem Unternehmen sind. Wir haben da Filialleiter und Filialleiterinnen, die wirklich über 35 Jahre bei uns im Unternehmen tätig sind, die natürlich auch vieles schon erlebt haben in unserer Branche und dadurch natürlich alles Unternehmen, dass wir eine hohe Beratungsqualität haben.
Du hast ja vorhin angesprochen, dass du in das Unternehmen reingestartet bist, also als du das Unternehmen übernommen hast mit viel Datendrang und dass Dinge ausprobiert werden. Was würdest du gerne in der Zukunft ausprobieren? Also welche Ideen schlummern noch in dir, Ulrich?
Ja, also wir haben im Moment eine wahnsinnig interessante Zeit. Einfach deswegen, wir haben einerseits viel natürlich mit Digitalisierung zu tun. Unter anderem sind wir gerade dabei, eine Kunden-App einzuführen oder gerade in der Vorbereitung, in einerseits analoge Welt und digitale Welt besser zu vernetzen, so dass der Kunde zum Beispiel kann er jetzt schon über unsere Homepage, aber nachher über App die Werte seiner Brille oder seiner Kontaktlinse abrufen kann, mit uns kommunizieren kann, über die App Kontaktlinsen nachbestellen kann, Termine online auszumachen. Das heißt, Digitalisierung ist sicher so ein Bereich, wo auch unsere Branche, die meistens oft ein bisschen nachhinkt im Vergleich zu anderen Branchen, weil es einfach sehr, sehr traditionell abläuft, weil viel, viel Beratung in die stationären Geschäfte ist. Also da wird sich einiges in die nächsten Jahre ergeben. Es tut sich aber auch einiges bei uns im Bereich der KI. Immer Grundvoraussetzung, dass wir eine gute Brille, gute Kontaktlinse fertigen können, ist natürlich mal exakte Werte, die Brillenstärken zu bekommen, die man sie einerseits selber messen bei uns durch super ausgebildete Mitarbeiter oder wir bekommen die Werte vom Augenarzt. Gerade da, wenn der Kunde direkt zu uns kommt, sind viele technologische Entwicklungen, dass man zum Beispiel den Gesundheitszustand des Auges vermessen kann, screenen kann und im Prinzip die dann erhobenen Daten direkt bei uns im Geschäft mit Daten abgleichen kann und im Prinzip so eine Handlungsempfehlung aufgrund von Screening-Maßnahmen dem Kunden geben kann und sagen kann, du geh bitte zum Augenarzt und lass da den Gesundheitszustand von deinem Auge genauer überprüfen.
Bezüglich der Digitalisierung, da habe ich jetzt eine Frage, weil in der Digitalisierung stellt man ja fest, dass es immer mehr Abo-Modelle gibt. Mhm. Netflix-Abo, Disney-Plus-Abo, Spotify-Abo etc. Ist es denkbar, dass es ein Abo gibt bei Brillen? Also vor allem, wenn man sagt, okay, man sieht die Brille als modisches Accessoire, dass man alle 2 Monate eine neue Brille bekommt?
Ja, natürlich haben viele Mitbewerber natürlich Abo-Modelle, oft ist es auch als Versicherung getarnt. Wir haben Abo-Modelle in der Kontaktlinse. Warum? Dort macht es natürlich auch Sinn, weil, wenn man im Bereich von Austauschlinsen, also Monatslinsen oder Tageslinsen redet, muss man diese natürlich regelmäßig nachkaufen und da macht es natürlich Sinn, die in Form von einem Abo anzubieten, dass sie nach Haus geschickt werden, also dass man nicht darauf vergessen kann, dass die Kontaktlinsen ausgehen. Also da ist ganz sicher der Faktor Convenience für den Kunden entscheidend. Bei der Brille gibt es Abo-Modelle, die funktionieren auch. Ich bin persönlich, und wir als Betrieb diskutieren das natürlich auch oft im Filialleiterinnen- und Filialleiterkreis. Wir sagen, eine Brille wird alle 3 Jahre gekauft, dort Kunden in der Zwischenzeit in ein Abo-Modell reinzudrängen, ist nicht die Philosophie, die wir als Betrieb haben. Und deswegen haben wir uns von dem bisher noch distanziert, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Also grundsätzlich kann man alles in Abos verkaufen, bis hin zu Socken. Persönlich sehe ich natürlich Abo-Modelle dort, wo regelmäßig was gekauft wird. Die Abo-Modelle schon deutlich vorteilhafter und mehr kundennutzenorientiert als wie ein Produkt wie bei der Brille, wo durchschnittliche Tragedauer 3 Jahre ist.
Und vor allem, wenn da kein Abo angeboten wird, habt ihr ja die Bestätigung, dass ihr der Wegbegleiter seid im Endeffekt. Oder? Also wenn dann der Kunde sich wieder aktiv entscheidet, ich gehe zu Miller, dann ist ja das meiner Meinung nach nochmals Mehrwert, als wie wenn man in einem Abo regelmäßig eine Brille bezieht, weil dann will man ja wirklich diese Beratungskompetenz nochmals. Oder? Also man spürt ja auch den Kunden dann besser nochmals. Man bekommt da wahrscheinlich mit, wie sich die Bedürfnisse nochmals verändern. Oder das hat man ja über ein Abo dann nicht.
Genau. Also Abo-Modelle, also gerade in der Brille, zwingen ja den Kunden bei dem Optiker oder Anbieter zu bleiben. Wenn man genau durchrechnet, sind die meistens nicht so gut, wie natürlich der Monatspreis auf den ersten Blick verheißt. Aber so wie du sagst, natürlich Wegbegleiten heißt für uns nicht, jemanden durch irgendein Versicherungsmodell an die Firma zu binden, sondern schon durch Leistung und Service an die Firma zu binden und hoffentlich Wegbegleiter für sein Brillenleben zu sein.
Ihr gewährleistet ja Lebensqualität in 2 Bereichen. Zum einen Sehen und zum zweiten Hören. Und die Frage, was ich mir stelle, es ist ja zum Beispiel der Konsum mit Kopfhörern massiv nach oben gegangen. Also das ist eine Beobachtung, die ich feststelle, dass viel mehr Menschen Kopfhörer tragen, in ihr Kopfhörer. Verschlechtert sich unser Hören? Also nimmt man wahr oder bekommt ihr mit, dass wir immer schlechter hören oder dass sich der Zustand unseres Hörsinns verschlechtert?
Also Hörgerätebereich oder die ganze Branche ist wahnsinnig interessant, weil sie kaum mit was vergleichbar ist. Gutes Hören oder die Ansprüche an gutes Hören steigen natürlich auch im Laufe der Zeit und auch über die Jahrzehnte. Kann natürlich auch mit dem vielen Musik hören, was vielleicht bis in die 80er Jahre mit der Einführung vom ersten Walkman noch nicht so gegeben war. Heutzutage rennt jeder natürlich mit AirPods und Kopfhörern rum. Das heißt, Ansprüche an gutes Hören steigen natürlich. Auf der anderen Seite haben wir ein Produkt, was mit dem Hörgerät hochtechnologisch ist. Wahnsinnig tolle Produkte, wo viel, viel Innovation war. Trotzdem ist es ein Produkt, das keiner haben möchte. Ist immer noch so ein Produkt, was ein bisschen stigmatisiert, wenn man sagt, total zu Unrecht. Ja, es ist einerseits technologisch, hat sich wahnsinnig viel getan, gerade in Sachen Konnektivität zum Beispiel zum Handy, wo man mit dem Handy direkt ins Hörgerät reinfahren kann und das dementsprechend eigentlich wie Kopfhörer verwenden kann. Sie sind immer kleiner geworden, sie sind auch deutlich ästhetischer geworden. Trotzdem ist das Hörgeräte Durchschnittsalter weit über 70 Jahre nach wie vor. Obwohl nachgewiesen in manchen Studien, sage ich mal, der Hörgerätebedarf deutlich größer wäre und eigentlich auch schon bei vielen am Ende des Arbeitslebens ein Hörgerät notwendig wäre, man aber das meistens sehr, sehr lang rausschiebt.
Was denkst du, ist deiner Meinung nach dann gefragt, die radikale Ehrlichkeit, weil im Endeffekt, also und wie schafft man ein Bewusstsein dafür, wenn man weiß, dass man schlechter hört und dass ein Hörgerät gar nicht schlimm ist im Endeffekt? Also wann kommt so dieser Tipping Point, dass die Menschen einfach sagen, es ist normal, dass Menschen auch mit 20 beispielsweise ein Hörgerät tragen?
Ich glaube, ein großes Geheimnis ist ganz ein leichter Zugang zum Thema Hören im besten Fall in Form von einem Hörtest, dass man einmal in seinen 20ern oder 30ern einmal einen Hörstatus ermittelt, damit man nachher vergleichen kann mit vielleicht 50, 55, wie hat sich jetzt mein Hören entwickelt? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Also ganz klassisch einmal den Kunden oder unsere Mitmenschen mit dem Thema Hören einmal in Beziehung zu bringen. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Ich glaube, da ist ein strategischer Vorteil natürlich, dass wir beide Produktgruppen abdecken können, also Brillen oder Optik und Hörgeräte, dass wir natürlich schon viele Kunden haben, die bei uns sind, bevor sie in das hörgerätebedürftige Alter kommen und wir natürlich da die Möglichkeit haben, in Form von einem Hörtest, wir können mal einen Status zu ermitteln, bevor jemand da sehr, sehr lebenserfahren wird und nachher dementsprechend hörgerätebedürftig.
Weil du gesagt hast, es hat schon mehrere Innovationssprünge gegeben beim Hörgerät. Was ist deiner Meinung nach der nächste Innovationssprung? Also was kommt als nächstes beim Hörgerät? Wie kann man das Produkt noch besser machen oder noch besser an die Bedürfnisse der verschiedenen Kunden und Kundinnen anpassen?
Ich habe es erwähnt, Konnektivität, das geht über Bluetooth-Verbindungen zum Handy. Gerade heuer sind jetzt die neuesten Hörgeräte ausgestattet, auch mit Verbindungen zu Fernsehern, also TV-Geräten. Da muss natürlich wieder das TV-Gerät richtig mitspielen, aber dass das Ganze kabellos läuft. Also Konnektivität zu anderen Endgeräten ist ein Innovationstreiber im Moment. Natürlich, sonst kommt auch viel Innovation aus branchenfremden Bereichen wie AirPods, Apple, wie Bose, die natürlich auch auf diese Branche, wenn sie klein ist, aber natürlich hochtechnologisch, ist da schielen und schauen, wie man ein Hörgerät, sage ich mal, nicht stigmatisierend baut, sondern als ein cooles Produkt vermarktet und verkaufen kann. Trotzdem ist auch da wieder ein Bereich, wo der Kundenkontakt wahnsinnig wichtig ist. Aber wenn ich mal wieder mal Anstrengungen sind, natürlich vom einen oder anderen aus der Branche, also sprich Hersteller, Lieferanten, den Prozess komplett zu digitalisieren, sehe aber im Moment eigentlich nicht unbedingt das Potenzial, weil es einfach im Kundengespräch eine Hörgeräteanpassung ist wahnsinnig zeitintensiv. Das sind oft 5 bis 7 Termine, wo man gemeinsam mit dem Kunden das Hörgerät einstellt, wo oft kleine Nuancen einen Unterschied machen, wo man auch vielleicht einmal ein Hörgerät von einem anderen Hersteller, anderen Marke ausprobiert, weil die alle nicht gleich klingen und wo die natürlich auch unterschiedliche Features haben. Das heißt, dahingehend ein Bereich, wo ich sage, da sind wir als Unternehmen richtig positioniert, weil es um Beratungskompetenz geht und auch um die Hörbedürfnisse gemeinsam mit dem Kunden zu erarbeiten und dementsprechend die Erwartungshaltung zu befriedigen.
Wie denkst du, entwickeln sich Brillen weiter? Wann kommt da Technologie ins Spiel?
Also da gibt es natürlich auch Anstrengungen, um den ganzen Prozess zu digitalisieren. Bisher nicht wirklich erfolgreich. Das sind natürlich Faktoren wie der Sehtest, der kaum über den Computerbildschirm oder zumindest laut heutigen Technologiestand nicht durchführbar ist. Wir haben natürlich immer auch die Anpassung der Brille, dass das Gestell zwar voreingestellt ist, aber trotzdem individuell angepasst werden muss an Ohren, an Kopf, an Nase. Und wir haben ja nachher immer noch, sagen wir mal, auch kein Kopf ist der gleiche. Der Augenabstand, sprich die Brillengläser, müssen dementsprechend zentriert sein, dass der optische Mittelpunkt über der Pupille ist. Und das sind natürlich alles so Faktoren, die eine Digitalisierung schwer machen. Also ich glaube, bin überzeugt, dass eigentlich der technologische Fortschritt ganz klar in Messungen, Messtechnik, Screening, wie ich es davor erwähnt habe, dass da im nächsten Jahrzehnt sicher einiges daher kommen wird, wo natürlich für jedes Unternehmen wieder große Chancen entstehen, aber das Wichtigste ist sicher die Anpassungsfähigkeit auf die neuen Marktgegebenheiten.
und dass sich die Brille als Produkt weiterentwickelt, also als digitales Modell, das wie so ein Head-Up-Display, dass man bei Google Maps etwas in Google Maps eingibt, ich muss da und dahin, und dass über die Brille dann die Navigation eingespielt wird, also dass man so wie beim Hörgerät eine Konnektivität gewährleistet wird, dass es das auch zukünftig bei Brillen geben wird?
Genau, also wir haben ja da eigentlich zwei Produkte, die in aller Munde sind. Das sind einerseits die VR-Brillen und andererseits die Smart Glasses. Ich meine, das Projekt ist ja von Google eingestellt worden. Ich glaube aber, da ist sicher einiges möglich natürlich. Also ähnlich wie Head-Up-Displays, Bedienungen des Handys oder mit der Brille. Wird mega spannend, was da daherkommt, auch natürlich in Verbindung mit Fehlsichtigkeit. Also wir müssen immer denken, der auch ohne Brille scharf sieht, also der Rechtsichtige, der tut sich mit den Produkten recht leicht. Aber sobald da, sage ich mal, die Brillenstärke dazukommt, wird es natürlich alles deutlich komplexer. Solche Produkte sind, so wie ich mir es vorstelle, schwer nachher nur bestellbar. Sobald da Dioptrienstärken oder die Notwendigkeit einer Dioptrienstärke dazukommt. Aber was da kommt, das wird man sehen. Es sind Riesenkonzerne, die da viel, viel Geld reinstecken, Google, Meta. Also es bleibt da sehr, sehr spannend. Es hat ja eine ganz interessante Kooperation, gibt es ja schon, also zwischen Meta, Facebook und Ray-Ban, eigentlich als größten Sonnenbrillenhersteller. Und das ist sind Smart Glasses, die im Prinzip eine Videofunktion eingebaut haben, wo man kurze Videosequenzen aufnehmen kann. Ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen eine Spielerei. Wenn ich anschaue, wir haben einige davon verkauft, von den Produkten, das waren auch Ärzte, die gesagt haben, das ist super, da kann ich Operationsmethoden filmen, einerseits um Qualität zu sichern, andererseits auch um das an Kollegen, Kolleginnen weiterzugeben. Und ich glaube, da ergeben sich noch viele, viele Tätigkeitsfelder, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Im Moment ist ja eigentlich Smart Glasses eher am professionellen Sektor, sprich im einfachsten Beispiel in Asien wird irgendwo eine Turbine von einem Staudamm repariert und der Techniker, der sich wirklich auskennt, der sitzt in Europa und leitet den Techniker vor Ort, hört jetzt nicht die Schulungen oder die Erfahrungen an und sieht im Prinzip durch die Smart Glasses das, was derjenige vor Ort sieht und kann ihm dementsprechend anleiten.
Ihr seid ja in einer sehr sinnstiftenden Branche, sehen und hören. Die Frage jetzt an dich, und das ist eine sehr persönliche Frage, was siehst du gerne?
Wow, ja, eine gute Frage. Natürlich, das sind jeden Tag sieht man Sachen, wo man sich freut, die man sehr gerne sieht. Ich freue mich immer, wenn ich meine Familie sehe, wenn ich meine Kinder sehe, wenn ich am Abend heimkomme und meine Frau sehe. Das sehe ich sehr gerne. Natürlich auch mit einer Brille oder mit Kontaktlinsen.
Wenn man jetzt zurückblickt auf deine Geschichte im Familienunternehmen, was war so das erste Aha-Erlebnis, das du erlebt hast? Also was war so der erste Wow-Moment, den du miterlebt hast?
Ja, wir haben ja relativ schnell nach dem Studium bei uns arbeiten angefangen. Aber mal gesehen, eigentlich, wie viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder in so einer Firma sind. Habe aber auch gleich mal gemerkt, von den Produkten, da habe ich nicht wirklich Ahnung. Das heißt, für mich war nachher relativ gleich mal klar, die augenoptische Ausbildung zu beginnen. Und das ist natürlich auch neben Vollzeitarbeiten und dementsprechend Verantwortung auch damals schon nach dem Studium zeittechnisch durchaus herausfordernd gewesen. Ich habe nachher im zweiten Bildungsweg eigentlich die Lehre gemacht, oder die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung, und dann ist eigentlich mit dem Tun wirklich die Leidenschaft für die Produkte, die ja wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, also nur was es für unterschiedliche Kontaktlinsen gibt. Ich bin ja selber Kontaktlinsenträger von harten, von weichen Kontaktlinsen, von Tageskontaktlinsen, Monatslinsen. Also das ist schon einfach ein wahnsinnig großes, breites Produktsortiment, was wir im Unternehmen haben. Und da hilft natürlich dementsprechend das Fachwissen schon sehr, da den Durchblick zu behalten. Und deswegen war auch der nächste logische Schritt, die Meisterprüfung, was ja bei uns in unserem Gewerbe zwei Meisterprüfungen sein, das ist die Augenoptik und andererseits noch separate die Kontaktlinsenoptik zu machen. Das war eigentlich gleich mal, die Leidenschaft ist mit dem Tun gekommen und es ist, so wie du davor gesagt hast, ist eine wahnsinnig schöne Branche. Wir verkaufen Produkte, die wirklich Sinn machen und es ist eine Branche, die auch nicht stehen bleibt. Es tut sich viel in der Entwicklung. Und das ist eigentlich das Schöne.
Weil du das Wort Leidenschaft angesprochen hast, denkst du, man muss die Leidenschaft, oder denkst du, dass sich die Leidenschaft ergibt, wenn man etwas macht, was man eigentlich gar nicht tun möchte? Weil das ist irgendwie so meine Erfahrung. Und ich höre es auch bei dir ein bisschen raus, Ulrich, dass du dir schwer getan hast in der Branche oder dass es schon Widrigkeiten und Herausforderungen gegeben hat oder dass es auch eine Themenvielfalt gibt und dass sich die Leidenschaft erst herauskristallisiert, wenn man sich mit etwas beschäftigt, wo man vielleicht jetzt nicht am Anfang die Leidenschaft erwartet, oder?
Ich glaube, es muss immer zuerst einmal ein Grundinteresse natürlich für einen Bereich bestehen. Aber natürlich, die richtige Leidenschaft kann erst mit dem Tun kommen. Es ist wie in vielen Bereichen, man kann immer tiefer ins Detail reinkommen. Und reinsteigen und da ist natürlich Leidenschaft und Spaß bei der Tätigkeit die Grundvoraussetzung. Was jetzt da zuerst kommt, für mich ist wichtig, an und für sich das Interesse und danach das Interesse auch ins Detail einzusteigen und dann kommt hoffentlich die Leidenschaft dazu, ja.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich, Ulrich. Welche Leidenschaft gibt es abseits des Unternehmens oder abseits von Sehen und Hören? Wofür brennst du sonst
noch? Da gibt's viele. Bei uns in dem sportbegeisterten Land Tirol, wo wir wohnen dürfen, sind es natürlich viele Sportarten, die wir bei uns ausüben können. Das ist im Winter ganz klar Skitouren. Auch eine meiner großen Leidenschaften, die richtig Spaß machen. Auch mit Freunden, wo wir regelmäßig ein Skitourenwochenende eben jetzt ja im März haben, was viel, viel Spaß macht, wo wir viel erleben haben dürfen schon. Und ich freue mich natürlich auch immer, meine Familie, meine Kinder zu sehen, die beim Heranwachsen begleiten zu dürfen. Das ist, für mich, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so jung sind mittlerweile oder bald beide Teenager, das sind natürlich wenn man Kinder haben darf, kann man die Welt noch einmal mit neuen oder mit Kinderaugen kennenlernen, vieles noch einmal gemeinsam mit ihnen erleben oder zum ersten Mal für sie erleben. Und das ist für mich auch was wahnsinnig viel Spaß macht, natürlich auch oft herausfordernd ist.
Wie denkst du, gelingt dir der Übergang in die sechste Generation? Also nicht der Übergang, sondern eigentlich die Übergabe in die sechste Generation. Also was denkst du, wartet dich noch auf dieser vielleicht auch wunderbaren Reise oder auch herausfordernden Reise?
Das würde mal sicher herausfordernd. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mal den eigenen Kindern das zu vermitteln, dass es da eine Option gibt, aber kein Zwang vorhanden ist. Man weiß auch natürlich nie, wie Unternehmen in 10, 20 Jahren laufen. Wir als Team und natürlich auch als Familie werden alles dran setzen, dass wir uns natürlich den neuen Marktgegebenheiten dementsprechend anpassen, dass uns auch noch in weitere Jahrzehnte gibt am Markt. Bezüglich sechster Generation, das wird man alles sehen, die Entscheidungen stehen absolut ihnen frei. Es muss Spaß machen, die sollen vieles, vieles ausprobieren. Und wenn es weitergeht, die nächste Generation, freue ich mich natürlich enorm, aber wie gesagt, das muss nicht sein und man kann auch das nicht voraussetzen, dass das dementsprechend funktioniert.
Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich habe das große Glück gehabt, nach einem Studium eine Lehre zu machen. Also ganz eine andere Ausbildung, ein Handwerk zu erlernen und auch da die Meisterprüfung zu machen. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass viele Lehrberufe eigentlich nur dann eine Option sind, wenn es in der Schule, Mittelschule, Gymnasium nicht so klappt. Und wir haben an und für sich in Österreich ein wahnsinnig tolles Ausbildungssystem, wirklich tolle Lehrberufe. Dieses duale Ausbildungssystem beneiden uns viele, viele andere Länder. Das hat eine Qualität, also Ausbildung im Betrieb und Ausbildung in der Berufsschule, was es in viele andere Länder nicht gibt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das einen größeren Stellenwert in der Bevölkerung und in der Ausbildungsmöglichkeit hat.
Ich würde jetzt da gerade noch gerne einhaken. Denkst du, dass es ein Renaming bedarf bezüglich Lehrlinge? Weil ich habe ja selbst eine Lehre genossen und es gibt ja da mehrere Mythen oder mehrere Glaubenssätze. Zum Beispiel, man darf als Lehrling nicht im Betrieb bleiben, weil man wird ja quasi immer als der Lehrling angesehen. Aber im Endeffekt als Lehrling ist man ja die Fachkraft von morgen. Lehrling ist ja ein bisschen immer negativ behaftet, kommt man vor. Also wie denkst du, schafft man das, dass da nicht irgendwie der Glaubenssatz oder der Glaube da ist, ich will jetzt nicht weiter studieren oder ich weiß nicht, was ich tun soll, deswegen mache ich jetzt eine Lehre. Also wie schafft man diese Bewusstseinsveränderung?
Ist ein total interessanter Aspekt, was du gesagt hast. Mit dem Renaming habe ich mir persönlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Ich glaube und bin einmal für sich überzeugt, dass natürlich in vielen Betrieben die Lehrausbildung in der Neuzeit angekommen ist. Also so wie das vielleicht vor 20 Jahren abgelaufen ist, das ist der Lehrling und das bleibt immer der Lehrling. Das funktioniert nicht mehr. Es ist ganz klar, Kommunikation auf Augenhöhe ist angesagt in allen Unternehmen und da ist es egal, ob es jetzt der Lehrling, der junge Mitarbeiter oder der ältere, lebenserfahrenere Mitarbeiter ist oder auch wo er jetzt in der Filialleiter oder in der Hierarchieebene steht, ob es jetzt eine Filialleiterin ist oder Filialleiter. Ich glaube, die Kommunikation auf Augenhöhe ist was, was einfach ganz, ganz wichtig ist, um eben genügend junge Leute davon zu überzeugen, eine Lehre oder Ausbildung im dualen System zu starten. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, weil an und für sich sind die Ausbildungen wahnsinnig gut über weite Strecken. Es gibt unglaublich viele Weiterbildung und Fortbildungsmöglichkeiten. Es gibt die Lehre mit Matura, die Lehre ohne Matura. Man kann die Matura anschließend machen, berufsbegleitend machen, am Abend machen. Bei uns ist die Matura nachher in der HTL für Optometrie angesiedelt. Also im Vergleich zu vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, was ich allein in unseren beiden Berufsgruppen mal anschaue, sind die Ausbildungsmöglichkeiten explodiert. Man kann berufsbegleitend die Lehre absolvieren, man kann klassisch in die Berufsschule gehen. Es ist unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt trotzdem, ist es zumindest auf unseren Beruf bezogen, dass wir eigentlich viel zu wenig bekannt sind. Also ich glaube, der Bekanntheitsgrad ist also ein Faktor, dass ich glaube, vielen Schülern und auch Eltern nicht bewusst ist, was es da für tolle Ausbildungen gibt, weil man sich einfach nicht mit dem befasst hat. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Ansatzpunkte. Ich glaube, uns muss nur als Bevölkerung auch klar sein, haben wir irgendwann keine Installateure mehr und nicht mehr genügend Nachwuchs, zum Beispiel in dieser Branche, wird es für uns nicht so lustig werden.
Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe nicht gewusst, dass es in dem Bereich eine Lehre gibt. Also ich habe ja eine Lehre im Sportartikelverkauf gemacht und ich sage immer, man lernt am besten das, was man selbst auf harte Art und Weise lernen hat müssen. Und wenn man stark fehlsichtig ist oder starke Fehlsicht hat, ist es natürlich naheliegend, dass man Menschen das ermöglicht, besser wieder sehen zu können. Oder? Weil es ist ja, wir haben jetzt öfter gesagt, es ist sehr sinnstiftend und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es auch nicht gewusst. Und es ist ja eigentlich sehr naheliegend, dass Menschen, die was einfach selbst erfahren haben müssen, wie das ist, wenn man in der Pubertät eine Brille bekommt, dass man da anderen einfach dabei hilft, zu zeigen, ja, Brille gehört dazu und Brille ist nicht schlecht, auch ab dem 40. Lebensjahr oder in der Pubertät oder ab dem 20. Lebensjahr, völlig egal. Also man kann da eben ein passender Wegbegleiter sein, weil man ja selbst die Erfahrung machen hat müssen. Und von dem her, schade, vielleicht hätte ich komplett eine andere Karriere eingeschlagen. Aber ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr spannend. Ich konnte einiges lernen. Ich wünsche dir weiterhin, euch weiterhin viel Erfolg auf eurer Reise als Wegbegleiter. Und vielen Dank für deine Zeit, Ulrich, und weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank, lieber Robert, hat wirklich Spaß gemacht. Und vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir, bei Little Talks zu sein.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.